Wasser im Po. Der Ebertbad Podcast.
Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die unvergleichliche Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Das ist vollkommen richtig. Ann-Kathrin ist im Stress, sie ist unterwegs. Yeah, 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 das ist sehr schön. Ich freue mich dafür, dass du unterwegs bist. Du machst ein bisschen frei, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe so richtig frei heute. Super gut.
Verrückt. Richtig frei und voll im Stress.
So. Ja, so ist so, das.
So muss es eigentlich sein. Naja. Komm, aber wir machen ja heute ein bisschen Podcast, deswegen ist ja schon ein bisschen Arbeit.
Ein bisschen
so.
Zumindest, ja.
Aber davon abgesehen, wie geht's dir denn heute?
Gut geht's mir tatsächlich. Also grundsätzlich geht's mir gut. Wir kriegen nämlich einen zweiten Hund, Nito.
Und dann geht's dir gut?
Ja.
Wenn ich die Nachricht für einen zweiten Hund bekäme. Ich bin ja schon froh, dass der eine so viel hat. Was gibt's denn für einen zweiten Hund?
Ein kleines Mädchen aus Griechenland.
Ein kleines Mädchen aus Griechenland. Und sie heißt?
Ella.
Feta.
Nein, sie heißt Ella, was bedeutet komm auf Griechisch. Finde ich passend.
Ella. Stimmt, richtig, genau. Ja. Ella. Ja. Richtig. Ah, ja, schön. Das ist ja dann. Sprichst du dann auch mit ihr auf Griechisch?
Ich soweit ich das kann. Ich glaube, das macht
Tzatziki.
Genau, Tzatziki. Gyros.
Genau. Wo wir jetzt alle Stereotypen durch sind. Wobei, meiner ist ja auch aus einem rumänischen Tierheim. Ich spreche ja auch nicht rumänisch mit Monty. Das
ist ja Quatsch. Und meiner ist ja auch Ungar. Spricht ja auch keiner mit dem Ungarisch. Also.
Ich habe zwei Dinge, über die wir sprechen müssen.
Unbedingt.
Also mal abgesehen davon, Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Innsbruck-Park herum. Die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Ja, wir haben die gute Nachricht der Woche.
Ja.
Wir haben, ich hätte sogar selber eine gute Nachricht der Woche, wenn wir das wollten. Wir haben einen Song der Woche, wir haben das Programm der Woche und wir haben ein Interview der Woche. Diese Woche mit Susanne Fünderich.
Oh, wie toll.
Ja, ich war bei der Frau Fü, Gründungsmitglied und Gründungsmythos vom Ebertbad, Agentin von so wunderbaren Personen wie La Signora,
Matthias Reuter,
Wildes Holz und Alice Köfer. Mhm. Genau. Meine nicht, wollte sie nie. Aber na gut, ich nehme das mal hin. Aber wir hatten ein sehr schönes, gutes Gespräch über Oberhausen und über die Kulturszene und das kann man sich gut anhören.
Ja, so, glaube ich.
Ich habe meine Frage an dich.
Ja, bitte.
Wusstest du, könnte eine gute Nachricht sein, aber ich weiß gar nicht, eigentlich finde ich es eine komische Nachricht. Ich habe jetzt gehört, in Portugal führen die so ein Ticket ein, wie wir das haben. So ein öffentlicher Verkehrsticket. Mhm. Für das ganze Land. Das kriegt jeder für 20 Euro.
Wow.
Und die gelten auch für die Schnellzüge.
Wow.
Warum können wir das nicht?
Weil bei uns unterschiedliche Gebiete sind. Das ist, glaube ich, das große Problem in Deutschland, weil selbst innerhalb des Ruhrgebiets ist es ja so, dass wenn man eine Stadtgrenze überquert, ist es ja, selbst wenn es nur eine Station ist, zahlt es ja 800.000 Euro.
Weil die Leute sich hier nicht auf die Farbe von Scheiße einigen können.
So.
Wie mal irgendjemand in einem Film gesagt hat. Ich habe das gelesen und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, Nahverkehr.
Ich war in Spanien. In Spanien funktioniert die Infrastruktur. Ich habe mir dann gedacht, die funktioniert natürlich deshalb, weil sie die Infrastruktur ja auch viel später aufgebaut haben als wir. Ja, unsere ist ja noch.
Aus dem Preußischen Reich, oder was?
Genau, von Napoleon bis zum 1000-jährigen Reich gebaut worden. Ne? Das war ja nicht alles Autobahn damals. Mhm. die haben die natürlich erst viel später aufgebaut. Deswegen verrotten die bei denen wahrscheinlich so in 20, 30 Jahren die Brücken erst, als wie bei uns. Aber warum kriegen die das hin und wir nicht? Ich krieg die Krise.
Bürokratie und Datenschutz ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die beiden großen Sollbruchstellen in Deutschland.
Ich nehme das mal als Antwort hin. Es muss ja auch keine lange Diskussion.
Ich meine, es ist doch auch bei uns so, dass auf Ämtern Dinge digital gemacht werden und dann werden die ausgedruckt und in Hefter abgeheftet. Also ich meine, das sagt doch eigentlich alles.
Ja, oder wenn man versucht, die GEMA zu kontaktieren.
Ah, da möchte ich gar nicht drüber. Da möchte ich gar nicht mit anfangen.
Da musst du ja auch gar nicht mit anfangen, weil das ist ja meine Aufgabe.
Ja, zum Glück.
Sag mal, die machen mich irre. Die machen mich irre. Ich versuche seit 2 Wochen eine Rechnung zu korrigieren. Du wirst wahnsinnig. Du wirst immer auf das gleiche Formular hingewiesen, auf das gleiche Online-Formular. Die machen nichts. Früher haben sie alles in Papier gemacht. Das hat einen wahnsinnig gemacht. Jetzt machen sie nichts mehr in Papier. Es macht einen wahnsinnig.
Ich finde auch, echt, mit Pauschbeträgen arbeiten. Fertig.
Ja, genau, fertig, ja. Ende. Und zwar geringe Pauschbeträge.
Selbstverständlich.
Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ja. Wie wir in einem Podcast drin hatten, da wolltest du, ah nee, Quatsch, das war, als wir in Flögeln waren und du das nur per Sprachnachricht reingegeben hast, da hast du gesagt, wir müssen mal darüber reden, warum Schlager uns so glücklich machen.
Ja.
Bestimmte Schlager. Ich habe gestern Abend einen Mitsing-Abend gemacht in einer Kirche in Essen und da ging es um die Gemeinde, bla bla, ist auch völlig egal. Ich war da engagiert und sollte eine halbe Stunde Mitsing machen. Es wurden fast anderthalb Stunden draus, weil das so einen Spaß gemacht hat. Und ich habe natürlich schon am Anfang gesagt, dass ich diese dunkle Seite in mir habe, dass ich diese Schlager mag, halt diese speziellen, die guten,
diese speziellen, die schönen, ja.
Diese speziellen. Und ich musste hinten raus noch dreimal die kleine Kneipe spielen. Einfach weil es weil es so schön ist, weil es so einen Spaß macht. Warum machen uns die so, warum machen uns die so glücklich? Du musst das beantworten. Du hast gesagt, wir müssen darüber reden.
Ja, wir müssen auch darüber reden. Es ist ja, ich glaube, es ist eine Mischung von abgeholt werden, weil es Deutsch ist, tatsächlich, weil es muttersprachlich ist. Ich glaube wirklich, dass das was ist. Dann dieser Hauch von Sentimentalität und der großen Portion Kitsch. Und wenn man dafür offen ist, dann kann man sich dagegen, glaube ich, nicht wehren. Also ich meine, ich bin ja, also ich, tatsächlich, also auch wenn man ja manche Sachen eher, ich kann ja auch sehr gut ironisch Musik hören, so ist es ja nicht. So,
ja,
also,
ja,
ne,
ja.
So dass, also dass das Gewitter bei Münchner Freiheit zum Beispiel, da bin ich voll dabei. So. Aber trotzdem rühren mich bestimmte, gerade auch so aus den 30er, 40ern und so, die Schlager, das rührt mich richtig.
Ja. Das ist aber nicht diese früher war alles aus Holz.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Nein, 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 das ist Wehmut. Es hat eine andere Wehmut irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie.
Ich liebe ja die Instrumentierung von 70er-Jahres-Schlagern, weil als noch so Orchester gespielt haben und dann haben die diesen Geigenlauf, diese Geigenläufe gemacht, das haut mich aus dem Sessel, echt. Und ich höre auch immer nur dann, manchmal in so Titeln, immer nur diese Stelle zum Beispiel, weil es mich so wahnsinnig macht. Oder die Bläser bei Immer wieder geht die Sonne auf.
Oh Gott.
Udo Jürgens.
Oh ja.
Das ist so ikonisch. Also wirklich. Meine Herren.
Ja.
Ich hatte gestern einen Diu-Diu-Diu-Chor.
Oh.
Ich habe natürlich, es war Sommer gespielt. Du weißt, ich habe
meine Maffei-Schwäche
zu diesem Lied. Meine Maffei-Schwäche. Und es war ein Piu-Piu-Piu-Chor, der echt seinesgleichen suchte. Also Ebert-Barth-Leute,
oh,
da müsst ihr einen drauflegen. Müsste einen drauflegen.
Oh.
Ja. Und damit komme ich auch ganz schnell zu meinem Song der Woche.
Ja, was ist es? Piu, piu, piu?
Nein, die kleine Kneipe.
Okay, na gut.
Die kleine Kneipe. Ich habe es eben noch mal gehört und dachte, wie geil ist das denn? Und was der Peter Alexander da macht. Also entschuldige, das macht mir guteste Laune in diesem trüben Herbstwetter.
Ja, was ist da los? Es ist wirklich Herbst, ne?
Ja, es ist Herbst.
Wir können es jetzt
nicht mehr. Es ist
kalt. Ja, es ist kalt.
Es ist kalt, ich muss eine Jacke anziehen, zu Hause.
Ich habe die Heizung.
Pulli drüber. Vielleicht auch, weil der Sommer so sommerig war. Es ist so schwer, wann wird es mal wieder richtig Sommer zu singen?
Oh.
Weil, oder? Ich fand den Sommer schon.
Ja, doch, es war schon relativ viel. Es war relativ viel Hitze auch unterwegs, das stimmt. Ja, das stimmt.
Und das war, ist der erste Sommer, in dem ich den Pool nicht aufgestellt habe.
Ist das ein Zeichen gegen Hitze oder für Hitze?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt komme ich zu noch was. Liebe Leute da draußen, ich kriege den Maulwurf nicht weg. Der macht mich wahnsinnig.
Gott.
Es ist eine never ending story. Ich und mein Maulwurf. Meine Kinder kriegen schon die Krise. Ich eben jeden Tag, nein, das gibt's doch nicht. Also, ich versuch's jetzt mal mit Maulwurfsvergräbungsmitteln, bevor ich zu tödlichen Waffen greife.
Piep,
piep. Ja.
Die stehen unter Naturschutz, glaube ich. Piep.
Ich weiß. Ich habe den Nachbarn erzählt, es gibt so eine Taktik, man muss einen Eimer tief in der Erde vergraben und in den Gang vom Maulwurf quasi und dann läuft er da rein, plumpst in den Eimer und dann kommt er nicht raus, weil der Eimer ja...
Ah, das habe ich auch schon mal gelesen, ja.
Und dann kann man den aussetzen wieder irgendwo. Das okay. So fängt man einen Maulwurf lebend ein. Jetzt sage ich, bin ich auch ein bisschen zu faul, ein 80 cm tiefes Loch in meinen Garten zu graben, um da einen Eimer reinzustellen. Das ist das eine.
So, der Garten völlig zerstört, überall so Krater. Aber wie genau. Bin den Maulwurf los?
Und das nächste ist, dass der Nachbar dann sagte, er hätte das mal ausprobiert und der Maulwurf hat einfach vorher schon diesen Eimer voll mit Erde gebuddelt, sodass der problemlos einfach wieder rauskam. Und er sagt jetzt, der Eimer ist immer noch irgendwo vergraben, er weiß nicht mehr wo.
Oh, geil.
Er hat das noch einfach wieder zugemacht.
Oh, das mag ich. Das ist eine gute Geschichte.
Was ist denn deine gute Nachricht der Woche?
Also meine gute Nachricht der Woche ist tatsächlich eine echte Nachricht, also aus den Nachrichten.
Oh.
Okay. Und die ist hauptsächlich, hat sie mich sehr glücklich gemacht. Also deswegen ist sie
jetzt
gut.
Ich bin jetzt wirklich gespannt.
Ein Waschbär im Schlafzimmer hat in Ratzeburg für einen tierischen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier wollte... Schon gut, oder?
Oh, entschuldige bitte, aber allein ein Waschbär im Schlafzimmer in Ratzeburg. Oh, da ist so viel poetisches Potenzial.
Das Tier räumte den Kleiderschrank aus und ließ niemanden mehr rein.
Wie geil.
Ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht hat er irgendwie so seine, also möchte der auch Transvestit werden oder so und verkleidet sich im Schlafzimmer. Man weiß es nicht. So, ein Waschbär hat in Ratzeburg in Schleswig-Holstein einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier hatte sich am Samstag im Schlafzimmer eines Wohnhauses häuslich niedergelassen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Zuerst habe der Waschbär den Kleiderschrank ausgeräumt und mit diesen Sachen dann die Tür blockiert.
Oh, geil.
Weil das Schlafzimmer nicht mehr zu betreten war und zudem merkwürdige Geräusche aus dem Raum drangen, sei die Polizei verständigt worden. Um den Auszug des Waschbären kümmerte sich nach Polizeiangaben dann ein Jäger. Wie das Tier überhaupt in das Haus im Kreis Herzogtum Lauenburg kam, konnte nicht ermittelt werden. Es ist einfach eine ganz wundervolle Nachricht. Die Vorstellung, dass einfach so ein Waschbär
sagt, das ist ja fantastisch.
Einen freien Sonntag. Ah ja, ein paar Klamotten anprobieren. Hier kommt keiner rein, Freunde.
Genau, hier, vor allen Dingen, hier kommt keiner rein.
Hier kommt keiner rein, mach ich einfach zu.
Entschuldige, aber das nächste frage ich mich, wie viele Klamotten muss der vor eine Tür packen, dass man da nicht mehr reinkommt?
Ja. Und auch was für eine, also auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, wie kriege ich die Tür zu? Ich mache den Kleiderschrank auf und guck mal, was da drin ist. Ich meine, und dann komische Geräusche, die Leute dachten wahrscheinlich wirklich dabei eingebrochen worden. Und dabei hat der da nur eine kleine Travestie, RuPaul's Drag Race Travestie gefeiert.
Gemacht. Oh, super. Videos für OnlyFans gedreht. Ja, oder so.
Genau. Oh Gott, mit diesen kleinen schwarzen Fingerchen.
Ich sag dir so manche Frau wünscht sich einen Waschbär im Schlafzimmer.
Der mal ordentlich den Kleiderschrank ausräumt oder was?
Entschuldige bitte, aber wenn ich überlege, wenn ich das Zimmer meiner Tochter betrete, die ja, wie ich ja schon mal sagte, verschiedene Wäschen hat, also Bodenwäsche, Bettwäsche und Schrankwäsche. Ja, also wenn die so weitermacht, dann werde ich irgendwann auch den Raum nicht mehr betreten können.
Vielleicht ist aber sie eben ein Waschbär. Auch nicht. Sind nicht in Aachen so viele Waschbären? Stimmt, da haben wir mal drüber gesprochen.
Genau.
Weil da mal eine Pelzfarm irgendwie und so. Und dann haben die sich da vermehrt, irgendwie sowas.
So wie diese Papageien, diese Wellen, diese Sittiche, die überall in den Städten sind.
Ja.
In Köln. Ja, Malaga ist auch voll damit. Und der Tom Pfeiffer, liebe Grüße an Tom, falls du das hier hören solltest, sagte, in Mainz ist das auch eine Plage, sind diese Viecher auch eine Plage geworden? Da müssen wir mal drüber recherchieren, ob diese sittische die Weltherrschaft übernehmen wollen von den Beuteltieren.
Das ist möglich, ja. Vielleicht sollten wir uns sowieso mit Tieren, die in unseren Lebensraum, also so gesehen sind wir ja immer in deren eingedrungen, aber die jetzt quasi, die eigentlich nicht hierhin gehören.
Ah, meinst du, das ist so ein Ding, die kommen zurück?
Die holen es zurück, ja.
Sich ihren Lebensraum zurück. Stimmt. Da gibt es ja jetzt diese Spinnen, diese komischen...
Stimmt, Nosferatu-Spinnen. Wie heißen die? Ja, Nosferatu. Ja.
Genau, Nosferatu-Spinnen. Oh, da kommt ja jetzt ein neuer Film im Frühjahr.
Nosferatu? What?
Ja, mit Vampire? William Dafoe als Van Helsing. Das wird super.
Toll, das habe ich schon mal erzählt, ne? Das hat mich nämlich auch schon oft sehr glücklich gemacht, dass William Dafoe von einem Frosch und einem Papagei gesagt wird. Es ist aus irgendeiner Serie, es ist Willem Dafoe. Willem Dafoe.
Hast du mir noch nicht gesagt. Dann hau doch mal das Programm der Woche raus.
Ja, Moment, das muss ich erstmal aufmachen hier. Okay, Also, wir starten mal theoretisch ja mit morgen, ne, mit dem Sonntag.
Ja.
Da kommt der wunderbare Kai Magnus Ding mit Tacheles und Wurstsalat. Da haben wir aber schon drüber gesprochen. Ja. Und es ist auch so gut wie ausverkauft. Ich glaube, es gibt noch maximal 2 Tickets. Also, wenn, ran. Am Montag dann der wunderbare Doc Esser.
Oh, da mache ich ja mit dir gemeinsam meinen ersten Abenddienst, ne?
Oh, Nito, da freue ich mich drauf. Wir als Team ja. An der Tür. Leute, da müsst ihr jetzt wirklich Tickets für kaufen.
Genau.
Doc Esser macht tatsächlich tolle Bühnenprogramme. Der war jetzt schon ein paar Mal bei uns. Die meisten kennen ihn sicherlich von WDR 2. Ist einfach ein super, super sympathischer Typ, der wirklich Ahnung hat. Es geht ganz viel um gesund bleiben, gute Ernährung, aber alles überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger und so. Man kann sich super, es ist super lustig, zwischendurch wird ein bisschen Musik gemacht. Ganz, ganz tolle Abende am 7. Oktober bei uns im Ebertbad. Am 8. dann Umschat im Druckluft, aber von uns präsentiert. Ist eine deutsche Rockband aus Berlin. Ziemlich spannend, müsst ihr euch mal anhören. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets.
Laut.de vergleicht den Sound mit dem von Franz Ferdinand oder den Talking Heads.
So.
Also Indie-Rock und Synthesizer. Klingt gut.
Mhm. Am 10. haben wir dann Veranstaltung von der Lit Ruhr bei uns im Haus. Und zwar gleich mehrere. Um 18 Uhr, Dora Held trifft Max Mutzke. Um 21 Uhr, Andreas Reckwitz trifft Daniel Schreiber. Am 11. Oktober dann, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil sie das erste Mal bei uns sind, die Schlagzeugmafia.
Mit dem Programm Backstreet Noise.
Das
allein
geht
der
so
Titel finde ich schon
dermaßen
geil.
Ab, das, aber das müsst ihr euch wirklich, wenn, gebt das ein bei YouTube oder guckt euch die Trailer an bei uns auf der Facebook- oder auf der Instagram-Seite. Das ist so beeindruckend, was die machen und witzig und geil und abgefahren und das ist, lohnt sich wirklich sehr am 11. Oktober. Am 12. Oktober dann die Crash-Test-Dummies, endlich.
Oh, da freue ich mich so sehr drauf. Und es ist für mich völlig unverständlich. Es geht eine Klage an euch alle, dass das nicht ausverkauft ist.
Nee, stimmt. Ist es noch nicht.
Es ist nicht ausverkauft. Also es gibt noch ein paar Karten. Nicht mehr wahnsinnig viele, aber es gibt noch ein paar Karten. Leute, kauft Tickets. Das sind die Crash-Test-Dummies. Das war für mich eine der Platten der 90er Jahre.
Gehst du Wahnsinn. Da, gehst du als kleine dicke Biene dahin?
Kleine dicke Biene? Nee, ja. Das verwechselst du. Das war ein anderes Video.
Das sind die gar nicht,
das mit
ne?
der kleinen dicken Biene waren... Anderes Video, nee, nee.
Ja, stimmt, das ist No Rain, das ist Blind Melon, das ist eine ganz andere Band.
Genau.
Streich das bitte
wieder.
Blind
Melon, No Rain.
Schneid das raus.
Nein, ich lass das drin.
Auf gar keinen Fall.
Nein, ich weiß, dass ich bin aufs Konzert gegangen, ich habe nichts erwartet von denen und war so geflasht, weil die so super musikalisch, so geil waren. Als Vorband war Sarah McLachlan.
Oh.
Ich war verliebt in alle beiden. Also super, super, super Band. Bitte geht dahin, das ist toll.
Am 12.
Ja.
Am 13. dann Wolfgang Trepper, allerdings voll. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen, glaube ich. Den kennt man ja.
Den kennt man ja,
den
aber trotzdem, Trepper, super Typ.
Lohnt sich, ja.
Eine Granate auf der Bühne, hinter der Bühne, wahnsinnig nett.
Mhm.
Ja, toller Mensch.
Absolut.
Ja, das war schon die
das
Woche.
Das war's schon wieder.
Okay, dann gehen wir jetzt ins Interview mit Susanne Fünderich. Wie gesagt, Agentin von vielen tollen Künstlern und Gründungsmitglied, lange, lange Chefin vom Ebertbad. Susanne Fünderich. Guten Morgen, Susanne Fünderich.
Guten Morgen, Schätzelein.
Was für ein Glück. In deinem Büro in der Grenzstraße, darf ich sagen, ne? Grenzstraße.
Darf man sagen. Ich habe ja eigentlich nur also Fans draußen stehen.
Ja.
Deswegen Grenzstraße 129 ist meine Adresse.
Genau, da ist dieser hohe Zaun, über den man klettern muss, damit, wenn man hierhin will.
Ja.
Ja, richtig. Ne? Und die Security muss man überwältigen.
Mhm.
Es ist früh am Morgen, ich kann auch nicht richtig denken, deswegen habe ich mir Fragen für dich aufgeschrieben.
Ja,
damit
bitte.
Gleich mal vorweg anfangen. Pass auf. Live oder Aufzeichnung?
Live.
Weil live halt live ist. Punkt.
Ja, immer besser.
Ne?
Weil Fehler, die passieren können, oft auch zu Dingen führen, die sehr amüsant sein können. Natürlich auch nicht, aber.
Ja, in Aufzeichnung wird gern getrickst, ne?
Ja, sicher.
Ich weiß noch, wie unfassbar enttäuscht ich war, als ich gehört habe, dass eine meiner liebsten Live-Platten, zu der Zeit Kiss Alive 2, dass die alles nochmal neu eingesungen haben.
Okay.
Weil die mit dem Live-Ergebnis einfach nicht zufrieden waren. Die haben alles nochmal neu gemacht.
Kann ich verstehen. Die Enttäuschung kann ich gut verstehen sogar.
Ja. Handwerker oder selber machen?
Scheiße. Handwerker. Einfach, weil ich es nicht selber kann.
Ist es so?
Ich glaube schon.
Komm, du weißt doch, wie ein Schraubenzieher geht.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich ja Fachpersonal ganz großartig.
Oh ja. Das ist immer gut, wenn man Fachpersonal zu haben hat. Training oder Talent?
Talent.
Bist du fest von überzeugt?
Ja, sicher.
Manchmal kommt ja beides zusammen.
Ja, aber wenn du richtiges Talent hast, musst du nicht so viel trainieren. Ich weiß, was du meinst. Man kann mit Training sehr viel erreichen, aber du musst echt Talent haben, damit es was bringt, finde ich.
Ich habe ja jetzt wieder erlebt bei einer Mixed-Show, wie sich ambitionierte, vor allen Dingen junge, ich kann das sagen, weil ich bin ja schon älter, ne? Vor allen Dingen junge Kollegen und Kolleginnen ja ihre Pointen in langen Diskussionen ausarbeiten, bis sie genau dahin sind, wo sie, und man hat das Gefühl, es passiert gar nichts mehr direkt, gar nichts Spontanes.
Das stimmt, sehe ich ähnlich.
Ist das ein Trend? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das früher so erlebt habe.
Wie meinst du jetzt genau?
Naja, also man hat das Gefühl, das ist wie...
Dass man sich zur Karriere hinarbeitet, trainiert.
Ja, es gibt ja auch so Regeln, die besagen, wie man bei, was weiß ich, Instagram und sonst irgendwas, wie man sich verhalten muss, damit man nach oben gespült wird.
Ach so, ja, klar. So eine Gleichschaltung. Ich habe ja festgestellt, also das geht jetzt ums Thema Social Media, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich hatte so einen jungen Mann, den ich mal irgendwann engagiert hatte, mich da einzuarbeiten. Dann habe ich gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, mit Algorithmen oder wie man zu sprechen hat oder sich darstellen sollte auf Social Media, je weniger hat es mich interessiert, weil es überhaupt nichts mehr mit Individualismus zu tun hat, sondern echte Gleichschaltung. Und das gilt, glaube ich, auch teilweise für junge Comedians, wobei ich jetzt natürlich mich gerade um Kopf und Kragen rede, ja, aber es ist eine Frage des Alters.
Das glaube ich auch. Es ist so ein bisschen wie unsere Eltern, die immer gesagt haben, genau. Schneid dir die Haare.
Genau.
Das hören doch alle, das kannst du doch nicht wirklich ernst meinen.
Aber das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommen sollte, warum ich irgendwann im Ebertbad aufgehört habe, weil ich festgestellt habe, damals schon, dass ich teilweise den Humor derjenigen, die ich zu engagieren hatte, so gar nicht mehr teilen konnte. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt zu gehen, weil ich mich jetzt auch nicht so verbiegen kann oder wollte.
Ja, da kommen wir jetzt also nicht zu dem Thema, aber zum Thema Verbiegen. Ich weiß ja, dass du sehr genau hinguckst und sehr genau hinhörst und hinterher auch oft eine sehr dezidierte Meinung zu Dingen hast.
Ja.
Ist das Intuition oder hast du dir das angeeignet? Ich meine, du hast ja verflucht viel gesehen in der Zeit.
Boah, was ist das? Ebertbad. Ich glaube, das hat sehr viel mit Intuition zu tun oder so, wie ich bin. Ich glaube, dass ich da schon einen Großteil in mir trage, aufgrund der Tatsache, wie ich so bin. Ich bin ja Krebs und Gefühlsmonster und beschäftige mich mit Aussagen auf der Bühne oder mit wie etwas dargestellt wird. Sehr intensiv tatsächlich und habe dann auch eine Meinung, ja. Die habe ich auch tatsächlich früher immer kundgetan, nach Vorstellung, wenn sie mir nicht gefallen haben.
Aber das ist ja auch was, wofür man eigentlich Menschen schätzt.
Ja. Das weiß ich nicht. Manchmal, sagen wir mal, manchmal.
Naja, doch eigentlich.
Wenn es konstruktiv ist, ne? Ja. Wenn man dann im besten Fall sagt.
Haust du auf die Klingel an der Rezeption oder wartest du?
Ich warte.
Ich habe ja irgendwann gelernt, dass dafür ist die Klingel ja da.
Ja.
Interessanterweise weiß das aber der Mensch auf der anderen Seite auch nicht.
Du hast jetzt aber hauen gesagt und da zog ich natürlich sofort zurück, weil ich eher zurückhaltend bin. Und dann war die Antwort warten. Irgendwann würde ich natürlich die Klingel benutzen, selbstverständlich.
Du kommst an die Rezeption, es ist einfach gerade niemand da. Dann sagst du, hallo. Es passiert nichts. Dann kann man ja Pling machen.
Ja.
Ich habe sehr, sehr, sehr lange, ich habe mir die Beine in den Bauch gestanden, bis mir irgendwann jemand gesagt hat, aber dafür ist die Klingel doch da. Und ich dachte, stimmt, recht hast du.
Danach ich ticke hat die Person, da aber so ähnlich wie
danach
du.
Danach hat die Person mir eine riesengroße Tisch, so eine Klingel, aber ich eine riesengroße Bronze geschenkt. Hier, Weil du was gelernt hast.
Mhm. Okay. Ja, ich würde es jetzt auch anders machen. Ich glaube, die Wartezeit hat sich tatsächlich verkürzt. Ich glaube, auch das hängt vom Alter ab.
Ah, weil wir haben ja, nicht mehr so viel Zeit.
Genau. Und man fängt schon an, also ich weiß nicht, es geht ja bestimmt genauso, andere Prioritäten zu setzen. Und so Dinge wie, boah, das brauche ich nicht mehr, so Sätze, habe ich natürlich auch im Kopf, klar. Deswegen, wenn ich das nächste Mal in einem Hotel an der Rezeption stehe, werde ich an dich denken.
Ich bin auch überrascht, aber wie gesagt, ich bin auch sehr darüber überrascht, dass die Person hinter der Theke meistens sehr überrascht ist, dass es die Klingel überhaupt gibt oder sagt, ja.
Ich werde es probieren.
Probier das mal aus. Wie kann man dich denn noch, wie kann man dich denn noch überraschen auf der Bühne? Du hast doch alles gesehen. Gibt es immer noch Dinge, wo du sagst, das habe ich noch nie gesehen?
Ja, die gibt's. Die gibt es tatsächlich. Nicht unbedingt im Kleinkunstbereich. Ich bewege mich ja schon seit längerem, seit einigen Jahren und eigentlich auch davor nicht immer in Kleinkunstkreisen, sondern gehe auf Konzerte oder Theaterveranstaltungen und da gibt es tatsächlich nur Sachen, die mich schwer begeistern.
Zum Beispiel? Zuletzt?
Zuletzt war ich im Düsseldorfer Schauspielhaus. Das hat mich sehr begeistert. Dann gibt es so Produktionen. Also ich habe eine kleine Gruppe gegründet von ehemaligen Veranstalterinnen und Veranstaltern. Wir nennen uns Alles außer Kleinkunst und gehen dann eben zu so verschiedenen, weiß nicht, Neuer Zirkus, Theatersachen, wie ich gerade schon erwähnte. Und da gibt es was hat mich letztens eine Veranstaltung, die liegt jetzt tatsächlich schon 2 Jahre zurück, aber die hat mich nachhaltig beeindruckt. Das war Cold Blood, eine belgische Theatergruppe, die so eine Art Miniaturtheater, also so ein Fingerballett aufgeführt hat. Und das sind so Dinge, die mich noch schwer begeistern können. Ja. Im Kleinkunstsektor finde ich, ist vieles schon gesagt, sagen wir mal so. Und da ist es, glaube ich, auch schwerer. Für mich als Zuschauerin ist es deutlich schwerer, mich zu begeistern, ja. Mhm. Weil ich vermutlich auch sehr kritisch bin. Zu kritisch vielleicht manchmal.
Naja, vielleicht ist aber auch einfach schon vieles gesagt.
Als Georg Schramm, mit dem ich ja auch 15 Jahre ähnlich wie mit den Misfits auf Tour war, das war ja die Aussage seines letzten Programms, bevor er dann aufgehört hat. Es ist alles gesagt. Und er hatte recht. Man kann Altes nochmal neu aufarbeiten, dass es wirklich in einem neuen Gewand daherkommt und vielleicht auch sehr gut sein kann. Aber eigentlich ist die Aussage genau richtig.
Wiederholen sich die Dinge?
Ja.
Also ich meine, Weltgeschichte,
oh Gott,
Lage etc. Ne? Wir sind ja in einer ständigen Tretmühle. Das heißt, die Kommentare, die Witze, die Nummern, bleiben dieselben. Pispas hat das doch dann immer gesagt. Das ist, ich erzähle seit 40 Jahren dieselben Geschichten.
Ja, ja, das stimmt.
Die Namen aus.
Ja, ich fürchte ja. Also was mir auffällt manchmal, wenn ich mir junge Comedians angucke, dass ich dann immer denke, oh, boah, mal, guck doch mal von vor 20 Jahren dir irgendwelche Programme an. Das sind doch genau die Witze, die wir alle schon gehört haben. Aber das gilt mal wieder für uns alte Leute. Für junge Leute gilt das nicht unbedingt.
Wobei weil ich ja gerade nicht gehört haben.
Genau, wobei ich ja gerade bei Volker Pispers, ich weiß nicht, kennst du dich mit Music Reaction Channels aus?
Das sind die gucken sich was an und dann sagen die, oh nee.
Ja, sind halt so, ne? Kanäle mit Followern, die dann irgendwie denjenigen, die diesen Kanal haben, Musikvorschläge machen und die kommentieren das dann live, während sie sich dieses Video zum vermeintlich ersten Mal angucken. Aber da wollte ich gar nicht hinaus. Mir ist in diesem Zusammenhang mal irgendwann aufgefallen, dass irgendjemand das Programm von Volker Pispers Amerika und der Terrorismus in 5 Teile aufgeteilt hat und die hochgeladen hat, auch auf Englisch übersetzt. Und das gucken sich tatsächlich Leute auf der ganzen Welt an, jung und alt und speziell auch junge Leute sind extremst verwundert, irritiert oder auch begeistert. Erstens über deutschen Humor und zweitens darüber, welche Aussagen der da getroffen hat. Insofern ist, ja. Wie war die Ausgangslage?
Die werden ja auch interessanterweise als neue Videos gepostet.
Ja, also, ja, klar.
Es ist ja nicht, wir zeigen euch, was waren vor 15 Jahren und schaut mal, wie weit die da schon waren, sondern man sieht das und hat das Gefühl, das ist doch ein aktuelles Programm. Ja, und man total. Erkennt eigentlich nur an den Klamotten der Zuschauer, dass das nicht ist. Weil Volk hat ja immer dasselbe getragen.
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie alt dieses Programm ist, aber 12 Jahre so um
den mindestens. Ich glaube, ne? 2008 sogar, also noch früher.
Ach Gott.
Noch früher.
Ja. Da ist es wieder das Phänomen, wie lange irgendwas zurückliegt.
Ach ja. Letzte Frage.
Oh, ja?
Also letzte Frage so für Fragen. Wie kannst du das Ruhrgebiet beschreiben, ohne ein Klischee zu benutzen?
Boah, scheiße. Das ist jetzt mal eine Frage.
Ha! So.
Ganz toll, Doris.
Jetzt kommt Deep Dive. Deep Dive Ruhrgebiet.
Da habe ich den. Ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, Nahverkehr ist scheiße. Und ich glaube, das könnten, soll ich das, wäre es das? Würde das deine Frage beantworten?
Das würde bedeuten, im Umkehrschluss, wenn ich es weiterdenke, Fernverkehr ist gut, also weg. Weit weg ist besser.
Naja, schon manchmal. Also ich, als ich noch auf Tour war, hatte ich ja immer dieses Phänomen, man kommt wieder nach Hause und kriegt nicht so viel vom Ruhrgebiet. Das fand ich irgendwie ganz toll. Jetzt bin ich ja nicht mehr unterwegs und habe schon manchmal das Bedürfnis, wegzufahren.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja.
Auch wenn selbstverständlich man hier geboren ist. Und ich bin auch total froh, hier geprägt worden zu sein, was meine sozialen Kontakte angeht. Weil das, glaube ich, ist echt was Besonderes im Ruhrgebiet. Weil du einfach ohne großartig was dazu tun zu müssen, wenn du hier geboren bist, hast du automatisch mit vielen anderen Kulturen zu tun und bist, glaube ich, echt offener, glaube ich, hoffe ich. Du stellst das auch gar nicht in Frage. Ne?
Hat das Ruhrgebiet eine Identität oder ist das...
Boah, da müssten wir jetzt wahrscheinlich wieder Klischees bedienen. Die kann ich aber nicht. Also bin ich jetzt wieder zu zynisch.
Kommen wir mal zum Ebertbad.
Ja.
Weil du bist ja nicht nur Gründungsmitglied des Ebertbades, der Theater Ebertbad Oberhausen. Du bist ja Mythos.
Oh, ja, stimmt. Mein Schild hängt raus.
Fang doch mal vorne an.
Wie es losging?
Ja, wie es losging.
Oh Gott, 19...
Weil das weiß, glaube ich, keiner.
Das stimmt. Ist auch gar nicht so spannend. 1998 ging es los. Und zwar hatte es damit zu tun, dass ich noch Booking im Zentrum Altenberg gemacht habe. Und da habe ich so eine Art, sagen wir mal, Abschlussarbeit ins Leben gerufen. Das hieß Geflügelwoche. Hatte damit zu tun, dass ich... immer bei, wenn ich Programme in Altenberg gebucht habe, die mit Klavier oder Flügel zu tun hatten, musste ich die immer für teuer Geld mieten. Und ich komme ja aus der Subkultur und hatte also nie Geld, also später dann nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ich miete jetzt für ein Festival einen Flügel, dann amortisiert sich das so ein bisschen und habe es Geflügelwoche genannt. Ja, ziemlich gute Künstler und Künstlerinnen engagiert damals. Josef Hader, Paul Kuhn, Max Rabe. An den Abenden war jeden Abend Hajo Sommers zu Gast. Der war damals irgendwie freigestellt vom Musikzirkus. Und wir haben abends immer an der Theke, haben wir uns unser gegenseitiges Leid geklagt. Und ich habe gesagt, boah, Soziokultur ist echt anstrengend und so. Und dann haben wir irgendwann, nachdem die Geflügelwoche vorbei war und ich dann auch aufgehört hatte in Altenberg, hat Hajo mich gefragt, ob wir die Geflügelwoche nicht im Ebertbad machen können. Und dann habe ich gesagt, ja. Warum nicht? So fing es an. Da hatten wir ja damals noch, gab es ja noch den Kulturverein. Also wir hatten nicht so viele Termine damals zur Verfügung im Ebertbad. Und dann war aber relativ schnell klar.
Das Ebertbad war zu der Zeit eine Veranstaltungshalle der Stadt.
Da saß ein Kulturverein drauf. Herr Linker, SPD, hatte so, wie hieß es noch, eine Stammstelle vom Arbeitsamt. Und es gab, ich glaube, 15 oder 16 Arbeit statt Sozialhilfestellen. Das war das Ebertbad. Und der Musikzirkus Ruhr hatte damals noch Termine geblockt, meistens Wochenenden, in denen Diskos oder Vermietungen stattfanden. Und wir haben dann so Stück für Stück angefangen, den Rest zu bestücken. Und irgendwann war, glaube ich, dem Kulturverein klar, so zwei Doofe wie Hajo und Susanne finden wir nie mehr. Die jetzt irgendwie freiwillig sich so engagieren für Kultur.
Also sie festnageln. In Oberhausen.
Genau, und dann haben sie uns ja gefragt, ob wir das Ebertbad übernehmen wollen. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und ab da ging es dann los, ja.
Wie lange?
15 Jahre.
15 Jahre Programm.
Mhm.
Hauptsinn, ne? Programm.
Ja, ja, ja. Ich meine, wir haben, als wir angefangen haben, kann ich mich noch erinnern, haben Hai und ich die Toiletten geputzt, die Halle gewischt. Ich habe Licht und Ton gemacht und Hajo Einlass. Also, ne? Und irgendwann kam dann Stück für Stück Personal dazu. Und ich habe das Programm gemacht, ich habe aber auch das Programmheft gemacht, ich habe Abenddienste gemacht, ich habe auch mal Garderobe gemacht oder Kasse, was man so macht, wenn man Chefin ist. Mhm. Und das Programm hat sich dann tatsächlich auch so entwickelt, dass ich merke, das Gute war, dass ich in Altenberg, nennen wir es mal, so eine Art Spielwiese hatte, wo ich ausprobieren konnte, was geht und was nicht geht. Also diese totalen Anfängerinnenfehler habe ich damals nicht im Ebertbad gemacht, aber auch schon. Sagen wir mal, ne? Wir hatten, ich kann mich erinnern, legendär war Otto Kuhnle und Roland Beisch, die bunte Abend. Ich glaube, wir haben die für 4 Tage engagiert am Stück en Suite, weil wir dachten, das ist so geil, das überträgt sich auf alle Menschen im Ruhrgebiet. Und wir saßen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob 2 Veranstaltungen davon haben stattgefunden. Wir saßen mit sehr wenig Männekes im Publikum. Und so lernst du dann eben auch, was geht und was nicht geht. Und das habe ich dann natürlich versucht zu professionalisieren, weil ja auch klar ist, wenn du keine Kohle kriegst, muss der Laden brummen und voll sein.
Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass dieser Laden kein Geld bekommt.
Ja,
weil das ist ja noch,
die richtig. Menschen
immer noch glauben, das Ding gehört der Stadt und deswegen sind wir alle.
Oder Frau Jahnke. Da gehen ja auch viele davon aus.
Ja, genau.
Ja, ja, klar. Nein, jede Eintrittskarte finanziert praktisch das gesamte Haus, das Personal und alle anderen Kosten, die ja immens sind, wenn du dich da mit so ein bisschen beschäftigst. Ja, finanziert. Werden über Eintrittskarten finanziert, genau. Im Grunde genommen, wenn ich ganz ehrlich bin und an die Zeit zurückdenke, Ebertbad kannte ja keinen Arsch. Also, ich kann mich nur erinnern, der kürzlich verstorbene Richard Rogler wollte mit dem Taxi vom Bahnhof zum Ebertbad und der Taxifahrer kannte das Ebertbad nicht. So Sachen. Und das hat sich ja dann, Gott sei Dank, und ich glaube auch, letztendlich durch ganz oder gar nicht nochmal total. Aber ein guter
Ebertbad
Ansatz. Das steht
auch noch am Ebertplatz, also ja, hat eine eigene Adresse sogar.
Das stimmt. Ja. Ich bescheuert. Aber ich glaube, das Thema ist durch, oder? Das Ebertbad kennt jeder.
Ja, und viele, jeder. Also viele, viele kennen das. Aber trotzdem, also keine Ahnung, über die Stadtgrenzen hinaus, wenn ich mich in Bottrop bewege, gibt es immer noch viele Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Aber okay, das ist eben auch so eine Zielgruppengeschichte.
Sind aber dann bestimmt wirklich Kulturmuffel.
Ja.
Oder?
Ja. Wie weit geht der Begriff Kultur denn?
Weiß ich doch nicht.
Ja, vielleicht nicht. Du bist doch die Kulturmachende.
Ja.
Na, neulich sagte sagte ein Kollege, dass du guckst doch am Abend auch Fernsehen. So, das ist doch Kultur. Und wenn ich manchmal einen Fernseher anmache, was ich sehr selten tue, dann denke ich, nee, Kultur geht anders.
Ja, sehe ich auch so. Stell mal die nächste Frage. Das ist mir zu allumfassend.
Na gut. Oberhausen.
Ja, bin ich geboren.
Hat viele, 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 viele Fehler.
Mhm.
Was ist denn in Oberhausen so richtig gut?
Ebertbad.
Yeah, richtige Antwort.
Danke.
Es gibt 100 nur eine. Punkte.
Ja, Ebertbad, wirklich. Ich bin total happy darüber, dass dieses Gebäude, die Menschen darin, die Kultur darin gibt, wirklich. Und natürlich ist das Theater nebenan auch mittlerweile wieder gut. Mhm. Oder auch zu deiner Zeit war es ja.
Das ist
ziemlich gut.
Das ist, ja, ja, das kann ich ja nur,
ja,
wieder nur bestätigen.
Definitiv, ja. Polizeirevier und so. Und das war nach deiner Zeit, aber.
Also du jetzt persönlich als Frau Fü, was müsste man in der Stadt besser machen? Als deine Heimatstadt.
Ja, ich weiß. Ich glaube, man müsste wieder mehr über den Zusammenhalt in der Stadt nachdenken. Also natürlich jetzt auch gerade ein aktuelles Thema zum Thema Flüchtlinge. Weil ich glaube, der Fehler liegt darin, dass man einschließlich mir selber, dass man viel zu wenig mit den verschiedensten Kulturen zu tun hat. Das fände ich ja super wichtig. Und gerade im Bereich Kultur, finde ich, stehen da einem Türe und Tore offen, wie ich finde. Mhm. Ich weiß nicht, mit wie vielen Kulturen leben wir hier? 120?
Oh, ich hätte jetzt auch sowas in 120, 100. Ja. Irgendwann habe ich mal eine Zahl, sowas wie 128 oder sowas gehört, ob das so ist, weiß ich nicht.
Ja. Da ist ja viel Luft nach oben, sagen wir mal.
Wir sind ja damals, meine Eltern sind mit uns damals, da habe ich jetzt wieder drüber nachgedacht, man fliegt ja von, ich bin von Dortmund geflogen, schöne Grüße an den Dortmunder Flughafen, ich habe noch nie ein schäbigeres Gebäude gesehen. Und spannend fand ich auch, aber das erzähle ich Ann-Kathrin auch noch, aber dass ich, du kommst aus Spanien und alles funktioniert.
Mhm. Soll ich dir mal berichten?
Das kann nicht wahr sein. Es funktionierte alles, alles. Jetzt gut, ist Malaga auch eine Touristenstadt und da, ne, die brauchen eine gute Infrastruktur, weil sonst der Laden zusammenbricht. Mhm. Aber ich dachte, das kann nicht wahr sein. Alles funktionierte. Jede Verbindung, alles. Also.
Ich kann dir auch was Schönes berichten, weil ich vor, ich glaube jetzt 3 Wochen, ich gehöre ja dieser Christiane Weber Stiftung an und wir haben vor 3 Wochen das 3. Weberlein verliehen. Und ich bin, es tut mir leid, ich bin passionierte Autofahrerin und bin dann aber, habe ich gedacht, nee komm, Berlin, kannst du super mit dem Zug machen und die Verleihung war eben das erste Mal in Berlin und habe mir ein Ticket gebucht. Ich glaube, ich habe 12 Stunden gebraucht von Duisburg nach Berlin. Der erste Zug hatte 50 Minuten Verspätung, fiel dann aus. Der zweite war so überfüllt, dass man nicht zusteigen konnte. Der dritte hatte 30 Minuten Verspätung und fiel dann auch aus. Zu dem Zeitpunkt war ich schon komplett am Ende. Ich dachte, sag mal, ich komme hier nie weg, musste aber am nächsten Morgen um 9 in Berlin sein. Dann habe ich irgendwie gedacht, du fliegst jetzt. Du kaufst dir jetzt noch ganz schnell ein Ticket, habe auch ein Ticket gebucht für 17:30 Düsseldorf Flughafen. Habe meine Freundin angerufen, habe gesagt, bitte hol mich zu Hause ab, damit ich jetzt nicht noch einen Parkplatz suchen muss. Dann stand ich erstmal im Stau in Duisburg. Bin dann eine Dreiviertelstunde vor Abflug, also 16:45 in Düsseldorf angekommen. Dann haben sie mich nicht mehr reingelassen, weil das Boarding eine Stunde vorher abschließen sollte. Ich also eine Viertelstunde zu spät war. Und trotz CETA und Mordio haben die mich da echt nicht mehr durchgelassen. Dann wieder zurück. Ich hatte meiner Freundin gesagt, aufgrund meines Karmas heute, wartet doch noch bitte ein paar Minuten draußen. So war es dann auch. Sie hat mich dann also wieder zum Duisburger Bahnhof gebracht. Da habe ich dann um 18.05 Uhr einen Zug über Hamburg nach Berlin genommen.
Oh Gott.
Dann war der Zug in Hamburg, also unser Zug hatte natürlich Verspätung. Der Anschlusszug in Hamburg war weg. Ich bin dann um 1.05 Uhr völlig am Ende in Berlin angekommen. Und da habe ich gedacht, das mache ich nie wieder. Nie wieder.
Sehr schön. 12 Stunden nach Berlin?
Mhm.
Aber komm, hast du was zu erzählen?
Ja, definitiv.
Wenn einer eine Reise tut. Mhm. Ich habe heute Morgen den Satz
gehört. Noch was Schönes. Ich hatte tatsächlich noch die gute Idee, mir eine Flasche Wasser zu kaufen in Duisburg am Bahnhof. Die ich dann, als ich also endlich um 18.05 Uhr in diesem Zug nach Hamburg saß, habe ich die Flasche Wasser geöffnet und die halbe Flasche erstmal über die Hose gekippt. Alle lachten natürlich und ich sagte, ich glaube, ich brauche jetzt Alkohol. Aber das Bordrestaurant hatte natürlich geschlossen.
Natürlich.
So. Spitzenreise.
Ich habe heute Morgen den Satz gehört, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja, sehr schöner Satz.
Wie geduldig bist du?
Schon. Ich bin schon geduldig. Man darf es nicht zu sehr ausreizen, aber ich glaube, ich bin schon geduldiger.
Okay, dann hätte ich dich gar nicht eingeschätzt.
Bitte?
Ja, ich habe gedacht, du bist mehr so eine, die, komm, hier, zack, zack, los.
Ja, aber ich habe ja auch gerne mal ein Gegenüber, das jetzt nicht so zack, zack und los ist. Und da muss ich mich dann zwangsweise darauf einlassen, mache ich aber auch. Also es gibt so Situationen, die mich wirklich nerven oder reizen. Da schaffe ich es nicht, aber meistens müssen 2, 3 andere Sachen noch passiert sein, bevor es platzt.
Du arbeitest ja jetzt als Agentin.
Ja.
Schon seit einigen Jahren.
Mhm. Habe ich schon zu Ebert-Bad-Zeiten mit angefangen.
Hauptberuflich Agentin geworden von dem großartigen Matthias Reuter und von Camilla de Feo und von Wildes Holz.
Ja, und jetzt seit drei Jahren von genau. Alice Köfer. Mhm.
Du hast ja dann täglich mit so Menschen zu tun, die dich zur Weißglut bringen.
Ja, habe ich.
Also ich meine jetzt nicht die Künstler.
Nein, natürlich nicht.
Ich meine natürlich
bitte nicht die Künstler da nicht.
Um Gottes Willen, nein. Ja, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwelche Arschgeigen vertrittst.
Nein.
Das könntest du nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das stimmt, das könnte ich wirklich nicht. Also Arschlöcher können kommen und gehen, also wie, weiß ich nicht, als Publikum oder Künstler oder Künstlerin, aber dauerhaft könnte ich das nicht.
Ja.
mit denen zusammenarbeiten. Also ich habe schon auch natürlich mit immer wiederkehrenden Veranstalterinnen zu tun, mit denen man auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Also das mache ich tatsächlich immer noch ähnlich wie zum Ebertbad. Ich versuche immer noch diesen persönlichen Kontakt herzustellen oder zu halten.
Immer gemacht. Du warst ja,
ja, ja. Anders kann ich das auch gar nicht. Also ich brauche immer irgendwie so ein Gefühl dafür, ist das jetzt ein Arschloch dagegenüber oder nicht? Und wie gesagt, einmal kann ich es aushalten, zweimal dann nicht. Und es gibt ja auch Menschen, die manchmal sagen, das hatte ich jetzt tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit. Das war eine Benefizveranstaltung, dass jemand da eine Benefizveranstaltung organisiert hat und wirklich nicht vom Fach war. Und das auch teilweise so war, dass ich dachte, boah, ich gehe dem gleich an die Gurgel. Aber dann kommt im Nachhinein, es tut mir leid, ich habe teilweise hab mich da wirklich überschätzt und ich habe jetzt ganz viel gelernt. Sowas gibt's auch. Insofern.
Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die verantwortlich ist für Kulturprogramme und die sagte, wir können an nichts mehr sparen. Wir haben Etat und wir können an nichts mehr sparen, außer am Künstler.
Oh, okay.
Weil das die einzigen sind, mit denen man noch verhandeln kann.
Mhm.
Also Techniker kosten ihr Geld, die Technik kostet ihr Geld, das Haus kostet sein Geld.
Da redest du jetzt über eine städtische Spielstätte, nehme ich, oder eine?
Ja, aber auch private Spielstätten machen das ja genauso. Also die haben
ja, doch, du hast recht, ja, ja.
Eine
genau, die Deals werden andere.
Und sagen dann, wir können eigentlich nur noch am Künstler sparen. Wie betrifft dich das?
Genauso. Ja. Ich musste jetzt gerade ein bisschen drüber nachdenken,
aber
ja, du hast recht, ja, ja. Die Deals werden andere, sie werden schlechter, tatsächlich. Also man. Und die Garantiegagen werden weniger, ja. Also es ist ein schöner Ansatz, Herr Torres.
Ja, also ich muss mich ja auch immer damit auseinandersetzen, dass mir Menschen sagen, was, das kriegst du für die halbe Stunde, die du da machst? Aber der Aufwand dafür, also
ja,
erstmal
ja.
Kriegt man diese Jobs ja nicht so oft, das ist eine. Und der Aufwand,
ja, klar.
Bleibt ja der gleiche. Es ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt eine halbe Stunde, für eine halbe Stunde nach Mainz fahre,
ja.
Oder ob ich da für 2 Stunden nach Mainz fahre.
Ich weiß, ja.
Derselbe.
Klar. Das, aber sowas habe ich auch noch ab und zu, dass man mit mir versucht, über Minuten zu feilschen. Ich hatte auch, ist noch gar nicht so, also doch schon ein bisschen her, aber ich hatte, das fällt mir jetzt ein zum Thema, dass ich zu einem Veranstalter oder, sagen wir mal, es war eher Presse, unhöflich war, weil Wildes Holz hatten ein Plakatmotiv, beziehungsweise ein Pressefotomotiv, wo sie so ein bisschen so wie, also mit Pflastern im Gesicht und so leicht blauen Flecken, ne? Wie so eine kleine Prügelei aussahen. Grobe Schnitzer hieß das Programm. Und diese Pressefotos habe ich verschickt damals und es waren, glaube ich, die Anfänge des Ukraine-Kriegs. Und dann kriegte ich von einem Pressemann dann irgendwann zu hören, ob ich ihm andere Pressefotos zur Verfügung stellen könnte, weil im Zuge des Ukraine-Kriegs würde man auf jegliche Form der Gewaltdarstellung verzichten wollen. Normalerweise ist ja dann so ein Satz künstlerisch frei und bla bla bla. Dann habe ich gedacht, nein, ich habe dem einfach zurückgeschrieben, ficken Sie sich einfach selbst. Ich gedacht habe, ich habe null Bock, mich auf so eine Diskussion auch nur im Ansatz einzulassen. Ich habe dann natürlich, gab es keine Ankündigung von Wildes Holz in dieser Zeitung, damals zu dem Auftritt, aber ich muss gestehen, das war mir egal. So, sowas gibt es auch. Selten, wie gesagt, ich versuche ja geduldig zu sein, bin es eigentlich auch, aber es geht nicht immer.
Das sind dann die kleinen Freuden des Agentinnen-Daseins.
Die kleinen, ja. Chaka, weißt du. Ich habe auf Enter gedrückt und dachte, okay, wow, endlich.
Ich liebe ja, ich muss es immer wiederholen, weil ich es so sehr liebe, es gab ein Wahlplakat von der Partei mit den Regenbogenfarben,
ja.
Auf dem stand, fickt euch doch einfach,
ja.
Alle.
Mhm.
Und ich dachte, ja genau, das wäre für,
ja.
Viele Dinge eine Lösung. Es wäre für viele Dinge eine Lösung. Ich finde das... Das ist ein super Schlusswort.
Ich finde, ehrlich gesagt, auch.
Super Fazit. Susanne, ich danke dir.
Ich danke,
danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und ja, wir trinken jetzt noch
Kaffee. Bis die Tage, würde ich sagen. Ja.
Tschüss. So, und du machst dich jetzt auf den Weg, du machst jetzt Besuche und gönnst dir ein paar freie Tage, bevor wir gemeinsam dann unseren ersten Abenddienst machen.
Ich freue mich, Nito, ich freue mich.
Ach, das wird schön.
Das wird super.
Da sind wir bei Doc Esser, die Menschen kommen und wir reden mit denen über Beuteltiere.
Schon am Einlass. Welches Beuteltier sind Sie?
Schon am Einlass, genau.
Ja.
Alles klar, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit.
Danke.
Und euch wünsche ich auch eine schöne Zeit. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, bitte, 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 bitte empfehlt uns weiter. Sagt den Menschen Bescheid, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt. Wir kriegen Reaktionen von euch, über die freuen wir uns immer. Ihr dürft uns Sachen schreiben und ihr dürft uns beschimpfen.
Und Schokolade schenken.
Kritisieren und dürft uns Schokolade schenken. Ja, die übrigens immer noch vielen, vielen, vielen Dank, die sehr, sehr lecker, immer noch lecker ist.
Mhm.
Und ja, dann sehen wir uns am Ebertbad. Spätestens zu Doc Esser stehe ich am Einlass das erste Mal.
So.
Yay! Ich freue mich. An-Kathrin.
Auf geht's.
Und Arschbombe!
Arschbombe!
Wasser im Bohr, der Ebertbad-Podcast.